Ja, wenn man also wie ich der Person Laug über viele Jahre nachgerannt ist, versucht hat, ihrer habhaft zu werden, dann war es ein besonderes Ereignis, Laug dann auch auf deutschem Boden begrüßen zu können. Das ist dann ja in der Dunkelheit eines Tages möglich gewesen auf dem Hamburger Flughafen. Es war eine sehr kleine Propellermaschine, die aus Dänemark ankam.
Genugtuung und auch ein bisschen Stolz klingen mit, wenn Oberstaatsanwalt Dietrich Klein auf den 5. September 1995 zu sprechen kommt. Am Abend dieses Tages nahm er auf dem Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel in Begleitung von Staatsanwalt Bernd Mauruschat und Kriminalbeamten einen prominenten Auslieferungshäftling in Empfang. Das kommt nicht alle Tage vor, schon gar nicht in einer politisch hochbrisanten Sache. Der von der Bundesrepublik per internationalem Haftbefehl wegen Volksverhetzung und NS-Propaganda gesuchte US-Staatsbürger Gary Rex Lauck ist ein Neonazi, wie er im Buche steht.
Es entstiegen zunächst die Besatzung diesem Flugzeug. Es war nicht viel Platz da drin. Es entstiegen dann die dänischen Polizeibeamten dem Flieger. Und dann kam Lauck, der sich sehr bücken musste, um durch die Tür des Flugzeugs hindurchzupassen, richtete sich auf und gab sich außerordentlich jovial, begrüßte zahlreiche andere Personen per Handschlag, verabschiedete sie sich per Handschlag, streckte mir die Hand entgegen und ging davon aus, dass der weitere Umgang ebenso jovial mit ihm sein würde. Meine Hand hat er nicht bekommen. Ihm war anzumerken, dass er in dieser Situation, als er dann von mir verhaftet wurde, begriff, dass es nunmehr ernst für ihn wurde. Das ist eine sehr persönliche Erinnerung an dieses Verfahren. Er erwartete einen Handschlag vom Hamburger Oberstaatsanwalt. Den hat er nicht bekommen. Stattdessen habe ich ihn in Handschellen legen lassen.
Knapp ein halbes Jahr bevor er den Boden des von ihm sogenannten Reichsgebiets betrat, am 20. März, war Lauck in Dänemark festgenommen worden, in Greve bei Kopenhagen. Dort weilte er zu Besuch bei Johnny Hansen, dem Vorsitzenden von Dänemarks nationalsozialistischer Bewegung, einer legalen dänischen Nazi-Partei. Der Festnahme folgte ein monatelanges juristisches Tauziehen, das bis zuletzt spannend blieb. Das in der Verfassung verbriefte Recht auf Meinungsfreiheit buchstabiert man in Dänemark anders als in Deutschland.
Man erinnerte sich an den Fall des mittlerweile gestorbenen Altnazis Thies Christoffersen. Seine Auslieferung wurde abgelehnt, weil das Gerede von der sogenannten Auschwitz-Lüge in Dänemark nicht strafbar ist. Auf deutscher Seite ist man deshalb froh, dass nun im Fall Lauck alles glatt über die Bühne geht.
Drei dänische Gerichtsinstanzen bestätigen die Entscheidung des Kopenhagener Justizministers, den Amerikaner an Deutschland auszuliefern. Zuletzt das höchste dänische Gericht, das befindet, Lauck habe nicht hauptsächlich Angriffe auf ein politisches System geführt, sondern Minderheiten publizistisch bedroht, verhöhnt und herabgewürdigt. Hasspropaganda wie diese sei auch nach dänischem Recht strafbar.
Gary Lauck macht sich seinen eigenen Reim auf den Stand der internationalen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Dänemark. Er sei auf deutschen Druck hin erst gekidnappt und dann nach Hamburg ausgeliefert worden.
Es ist glasklar, dass die Bonner Judenrepublik sich schuldig macht des juristischen Imperialismus.
Ein Asylantrag, den Lauck stellt, um die Auslieferung in letzter Minute zu verhindern, wird abgelehnt. Damit ist der weitere Weg vorgezeichnet. Er führt von Kopenhagen nach Hamburg. So kehrt Lauck heim ins Reich seiner wirren politischen Träume, die ganz aufs Deutschland der Jahre 1933 bis 1945 fixiert sind. Die Mühlen der deutschen Strafjustiz beginnen zu mahlen.
Am Donnerstag, dem 9. Mai 1996, wird der Prozess gegen Gary Lauck vor dem Hamburger Landgericht eröffnet. Lange bevor um 9.30 Uhr im Saal 237 das Gericht eintritt, sind die Sicherheitsvorkehrungen im ohnehin schon durch aufwendige Kontrollschleusen abgeschotteten Justizgebäude verschärft worden. Vor dem Gebäude ist Polizei aufgezogen. Auf den Gerichtsfluren zeigen sich gruppenweise junge Polizisten und Polizistinnen, bewaffnet mit Helm und Schlagstock, Frühstücksbrot und Cola-Dose. Sie beziehen im Sicherheitstrakt Position. Der Andrang von Presseleuten und Zuhörern ist groß. Eben sind 50, 60 Demonstranten vor dem Gerichtsgebäude eingetroffen. Ein Kanonenschlag verpufft. Etliche skandieren Tod dem Faschismus. Da nur wenige Leute zusammenstehen, ist die Polizeieskorte beinahe in der Überzahl. Nazi-Terror, Ausländergesetze, eine bundesdeutsche Hetze steht auf einem Transparent. Nach einer kurzen Ansprache plärrt kämpferische Musik aus dem Lautsprecher. Einige Dutzend bunter junger Leute stellen sich am Seiteneingang an, dort, wo eine Schlange von Zuhörern darauf wartet, nach Gepäckkontrolle und Durchleuchtung in Saal 237 geführt zu werden. »Wo bleiben denn die Nazis?«, fragt ein TV-Reporter einen Kollegen und erntet ein Achselzucken.
Als der Prozess anstand, also losging, wusste man nicht, gibt es hier große Unruhen, die sogenannten Rechten, die sogenannten Linken. Die Polizei hatte zur Vorsicht gemahnt. Ich hatte eine Sicherungsverfügung erlassen, dass man die Leute alle kontrollieren sollte und Eingang durch den Sicherheitstrakt und so weiter und so weiter. Es war eine offene Situation.
Erinnert sich Richter Günther Bertram, der den Prozess an jenem Donnerstagmorgen eröffnete.
Und wir versammelten uns bei unserem geschäftsleitenden Beamten, der einen Fernsehapparat im Zimmer hat, wo Kameras sozusagen zusammenlaufen, die rund um das Gebäude fotografieren. Und da sah man im Seiteneingang, dass die Polizei dort stand, dass eine lange Schlange, Frage, waren es Rechte, waren es Linke, immer in Anführungsstrichen. Und dann sah man Demonstranten vorm Gebäude, die gegen Lauck demonstrierten. Und diese ganze Atmosphäre kontrastierte nachher zu einem eigentlich erfreulichen, ernüchternden und erleichternden Ergebnis. Es war ein ganz ungefährlicher Prozess im Sinne der Sicherheitsvorkehrungen. Für das Gericht ist dieser Abfall der Spannung eigentlich immer ganz angenehm. Man kann sich der Sache besser zuwenden und es ist nützlich.
Als Richter Bertram die Sitzung eröffnet und klarstellt, das Gericht werde keinem politischen Druck nachgeben, als er den Zuhörern hinter der Panzerglasscheibe androht, er werde bei Störungen sofort durchgreifen, als er betont, das Gericht werde kein antifaschistisches Tribunal veranstalten, als er all dies voranstellt, ist vom Abfall der Spannung noch nichts zu spüren. Erst einige Stunden später, als sich abzeichnet, dass der Prozess in ruhigen Bahnen verlaufen würde, weicht die anfängliche Nervosität der Verhandlungsroutine eines langen Strafverfahrens.
Dass nach dem Geschäftsverteilungsplan gerade die 27. Strafkammer des Hamburger Landgerichts für diesen Prozess zuständig ist, war ein Glücksfall. Nicht für den Angeklagten und auch nicht für die Ankläger, sondern für den Rechtsstaat, für die faire Verhandlung einer politisch brisanten Strafsache. Günter Bertram, der Vorsitzende der 27. Kammer, ist ein erfahrener Richter, der seit 1972 Strafprozesse leitet. Darunter auch solche gegen Nazi-Verbrecher. Und er ist ein aufgeklärter und liberaler Jurist, der weiß, dass sich Recht und Politik in vielen Prozessen berühren, zumal wenn Volksverhetzung und verfassungswidrige Propaganda verhandelt werden. Die 27. Strafkammer, die im Lauck-Prozess mit 2 Berufsrichtern und 2 Schöffen besetzt ist, ist neben gewöhnlichen Strafsachen auch für den sogenannten Staatsschutz zuständig.
Ich würde mich gegen das Wort politischer Prozess eigentlich gar nicht wehren, denn politisch ist ein sehr weiter Begriff. Aber richtig ist, dass Recht und Politik nicht sozusagen chemisch rein zu trennen sind. Und rechtsprechende Tätigkeit strahlt immer aus, nolens volens, durch die Natur der Sache, in den gesellschaftlichen, also politischen Raum. Und das ist bei der politischen Strafkammer wegen der Delikte, um die es geht, in noch höherem Maße der Fall, naturgemäß. Aber das ist nichts etwa prinzipiell Illegitimes aus meiner Sicht.
Politisch eingefärbte Prozesse sind allerdings stets gefährdet, denn der Druck politischer Interessen verleitet dazu, rechtsstaatliche Spielregeln zu verletzen.
Ich weiß auch gar nicht, um das einzuflechten, ob es speziell der politische Prozess ist, aber es gibt Prozesse, die unter einem starken Druck der Öffentlichkeit stehen. Und je stärker der Druck der Öffentlichkeit, umso größer wiederum die Notwendigkeit, sachlich zu bleiben, objektiv zu urteilen, sich möglichst von seinen Emotionen jedenfalls zu lösen und vernünftig Recht zu sprechen.
Lauck, der jeden Tag von 2 Justizwachtmeistern vorgeführt wird, zeigt ein blasses, aschfahles Gesicht. Es ist grobporig und sieht nach Gefängnisluft und Anstaltskost aus. Die wächsernen Züge wirken verquollen. Er trägt stets einen dunkelblauen Anzug, mattblaue Krawatte, ein helles Hemd, schwarze, altmodische Halbschuhe. Der Anzug ist dem hoch aufgewachsenen, stämmigen Mann ein wenig zu klein und gibt ihm ein fast konfirmandenhaftes Aussehen. Wäre da nicht der massige Schädel, der starre, aufgesetzte Blick hinter dem großen Brillengestell, der dunkle Schnauzbart, der, gemessen an seinem Vorbild Adolf Hitler, zu weit in die Mundwinkel gewachsen ist.
Geboren am 12. Mai 1953 in Milwaukee, Wisconsin.
Kinder?
Soweit ich weiß, keine.
Beruf?
Unternehmensberater.
Familienstand?
Die Scheidung läuft wohl.
Nachdem Richter Bertram den Angeklagten zur Person befragt hat, erteilt er den beiden Staatsanwälten das Wort. Staatsanwalt Mauruschat und Oberstaatsanwalt Klein werfen Lauck vor, er habe in der Zeit von April 1994 bis zum März 1995 volksverhetzendes NS-Material in Deutschland verbreitet. Sie beginnen damit, einander ablösend, die umständliche Anklageschrift zu verlesen. Sie enthält zahlreiche Zitate aus Laucks Publikationen und vor allem und immer wieder Namen und Anschriften von Empfängern des Materials, Beschlagnahmeorte und Zeiten. Nach anderthalb Stunden haben sich die Staatsanwälte durch die Anklageschrift gequält. Ein Aufatmen geht durch den Saal, in dem nur noch wenige Zuhörer ausharren. Der Vorsitzende fragt Lauck, ob er sich zu dieser Anklage äußern wolle.
Das ist das Stichwort für den Anwalt seines Vertrauens, Dr. Hans-Otto Sieg aus Frankfurt am Main. Der Verteidiger erklärt, sein Mandant sehe dieses ganze Verfahren als ungesetzlich an. Er werde sich daher zur Sache nicht äußern. Die Ankündigung wirkt einigermaßen enttäuschend. Man hat einen kontrovers geführten politischen Prozess erwartet. Warum schweigt der Agitator?
Der Agitator schweigt deswegen, weil ich ihm dazu geraten habe, hier keine Stellungnahme abzugeben. Denn alles, was er hier sagen würde, wäre einer Interpretation zugänglich. Und diese Interpretation haben wir nicht mehr unter Kontrolle.
Verteidiger Sieg, der nicht auf Konfrontation setzt, sondern lieber einvernehmlich prozessiert, hat seinem Mandanten also nahegelegt, den Mund zu halten. Ausschweifende Selbstdarstellungen könnten sich ziemlich ungünstig auf das Strafmaß auswirken.
Doch ficht das den Agitator an? Der niederländische Journalist Rinke van der Brink, der für die Wochenzeitung Vrij Nederland arbeitet, hat ihn besucht in der Hamburger Untersuchungshaftanstalt, die gleich hinter dem Strafjustizgebäude liegt. Ende Mai ließ Lauck den Journalisten wissen:
Es kostet mich große Mühe, zu schweigen. Ich muss meine Kiefer fest aufeinanderpressen, sonst gelingt das nicht. Abends brauche ich ein Brecheisen, um meinen Mund wieder aufzukriegen, damit ich essen kann. Das heißt, figürlich gesprochen, denn ich habe hier im Gefängnis natürlich kein Brecheisen.
Witzchen reißt der Angeklagte gern. In den Briefen zum Beispiel, die er aus dem Gefängnis schreibt und die vor Gericht auszugsweise verlesen werden, teilt er seinen Kameraden launig mit, er verbringe ein paar Tage in einem Hotel auf Staatskosten. Aus den paar Tagen sind schnell ein paar Tage mehr geworden. Am 12. Mai 1996 verbringt Lauck schon den zweiten Geburtstag hinter Gittern. Er wird 43.
Je länger der Prozess dauert und je mehr er die dürftigen geistigen Werke Laucks zutage fördert, desto klarer wird, dass dieser Angeklagte allen Grund hat, zu schweigen. Was hätte er schon zu sagen nach einer halben Stunde, wenn die Phrasen gedroschen sind? Außer Antisemitismus hat er wirklich nichts zu bieten. So weiß man bald, dass Lauck kein Talent dazu hat, sich womöglich vom Angeklagten in die Pose des Anklägers aufzuschwingen.
Da der Angeklagte schweigt, geht das Gericht daran, über seine Propagandatätigkeit penibel Beweis zu erheben. Das aber heißt, es muss jede einzelne beschlagnahmte Sendung in den Prozess einführen, den Inhalt in Augenschein nehmen und Schriftstücke strafbaren Inhalts verlesen. So schreibt es die Strafprozessordnung vor.
Sonderordner Nummer 63. Sendung an Thorsten V. in Cottbus, aufgegeben in Chicago, Absender Small Business Marketing. Beschlagnahmt am 16.06.94. Zweimal NS-Kampfruf Nummer 107, einmal Nummer 108. 20 Aufkleber Rotfront Verrecke, 20 Mal Ausländer raus. Umschlag und Inhalt werden in Augenschein genommen. Sonderordner 64, Sendung an Michael Z. in Leipzig, aufgegeben in Phoenix, Arizona. Absender Janice Giftshop. Beschlagnahmt am 30.09.94. Einmal NS-Kampfruf Nummer 109, 30 Aufkleber Wir sind wieder da, 20 Mal Die Juden sind unser Unglück. Augenschein. Sonderordner 65, Sendung an Stefan C. in Bremen, aufgegeben in Indianapolis, Absender Josef Rosenbaum. Beschlagnahmt am 14.02.95. Siebenmal NS-Kampfruf Nummer 111, ca. 80 Aufkleber NS-Verbot aufheben.
So hört sich die monotone Pflichtlektüre an, die die Staatsschutzkammer tagelang zu absolvieren hat. Die Prozedur ermüdet alle Beteiligten gleichermaßen und gibt dem Strafprozess, der üblicherweise durch die Mündlichkeit, das Spiel von Frage und Antwort, die Einvernahme von Zeugen geprägt ist, einen merkwürdig bürokratischen, unwirklichen Charakter. Die spärlichen Zeugenauftritte bleiben Episode, gehen unter im Wust des Urkundenprozesses. Wenn das Gericht morgens um 9:30 eintritt und Richter Bertram mit seinem gewohnten »Guten Morgen, bleiben Sie sitzen« die Sitzung eröffnet, wenn er mit einem ironischen Lächeln pflichtschuldig ankündigt »So, wir setzen jetzt unser interessantes Leseprogramm fort«, dann wissen alle, was in den nächsten Stunden folgen wird.
Gary Lauck ist der weltweit größte Produzent von NS-Propaganda. Er gründete 1972 die NSDAP AU, sprich Nationalsozialistische Arbeiterpartei Auslands- und Aufbauorganisation. Seit fast einem Vierteljahrhundert beliefert er alte und neue Nazis in aller Welt. Er steht in engem Kontakt mit zahlreichen bekannten Aktivisten, früher mit dem inzwischen verstorbenen Michael Kühnen, bis heute mit dem Kühnen vertrauten Christian Worch. Gary Lauck ist ein gefährlicher Drahtzieher im braunen Netz.
Im Laufe des Strafprozesses vor dem Hamburger Landgericht ist freilich ein anderer Gary Lauck sichtbar geworden. Einer, der zwar seine ganze Lebensenergie in einen manischen NS-Postversand vergeudet und eine erschreckende Kälte ausstrahlt, der aber aufs Ganze gesehen eine eher lächerliche Figur abgibt. So ist der Hans Wurst mit dem Hakenkreuz-Tick rasant auf das ihm eigene Format geschrumpft, Mittelmaß und Wahn.
Die endlosen Litaneien, die die Richterinnen und Richter aus gesammelten Schriften und Briefen abwechselnd verlesen, sind von erdrückender Beweiskraft. Ein organisationswütiger Spießer ohne Organisationstalent, ein Agitator ohne rhetorische Begabung, ein Nazi-Ideologe ohne intellektuelles Format, ein Möchtegern-Führer ohne Charisma.
Lauck bezeichnet sich mitunter als Berufspolitiker. Seit nahezu einem Vierteljahrhundert plagt ihn die fixe Idee, er sei vor der Weltgeschichte dazu berufen, das Erbe Adolf Hitlers anzutreten. Verteidiger Sieg, ist das fast ein bisschen peinlich.
Sein Ziel ist halt, den Nationalsozialismus hier wieder einzuführen. Das ist sein Anliegen, ja. Deswegen wird er verfolgt.
Man hält es nicht für möglich, aber genau dies ist das so skandalöse wie närrische Ziel der NSDAP-AO. Sie möchte das verjudete Bonner Verratsregime beseitigen, um so rasch wie möglich das Werk des Führers zu vollenden.
Endziel unseres Strebens ist die Schaffung eines nationalsozialistischen Staates in einem freien, souveränen und neu vereinigten Großdeutschen Reich und die Errichtung einer neuen Ordnung auf einer rassischen Grundlage in der ganzen arischen Welt. Und eines Tages flattert wieder die heilige Hakenkreuzfahne über einem nationalsozialistischen Großdeutschen Reich. Heil Hitler!
Es versteht sich, dass die ersehnte Wiederauferstehung des Dritten Reichs nicht gelingen kann, ohne zuvor die NSDAP wieder aufzubauen.
In der NSDAP hat der Führer die ewige Führungszelle des deutschen Volkes geschaffen,
zitiert Lauck schwärmerisch aus einem alten NS-Schulungsbrief und stellt seine Auslands- und Aufbauorganisation in diese Tradition.
Die NSDAP-AO führt einen entschlossenen Kampf gegen das NS-Verbot und erstrebt die Zulassung der NSDAP als eine wahlberechtigte Partei in Deutschland und in der Ostmark.
Gemeint ist Österreich.
Bis die Beendigung des Besatzungszustands und die Aufhebung des NS-Verbots die Neugründung der NSDAP als legale Partei ermöglichen, liegt die Führung in den Händen des Organisationsleiters und der führenden Kämpfer im In- und Ausland.
Praktischerweise hat sich Lauck, der gern in die Fußstapfen des Führers treten möchte, selbst zum Organisations- und Propagandaleiter der Auslandszentrale ernannt. Die Auslandszentrale der NSDAP AU residiert in Lincoln, Nebraska. Gelegentlich anreisende Reporter, die sie mitunter in grellen Farben beschreiben, haben sie nie zu Gesicht bekommen. Wahrscheinlich besteht sie aus einem bescheidenen Büro in Lauks Elternhaus, das der Organisationsleiter nicht für besonders vorzeigefähig hält. Deshalb mimt er den konspirativen Parteistrategen.
Das bizarre Gebilde, das Lauk seit nunmehr 24 Jahren rastlos aufbaut, muss in den USA aus mindestens zwei Leuten bestehen. Schließlich sind Notausgaben des NS-Kampfruf noch erschienen, als er schon in Haft saß. Doch bald schon verzögerte sich die Produktion und seit Sommer 1996 konnte gar keine Einfuhr nach Deutschland mehr festgestellt werden.
Die NSDAP-AO ist die größte nationalsozialistische Untergrundorganisation im heutigen Deutschland,
heißt es im NS-Kampfruf. Von wegen, die Indizien, die der Prozess zutage förderte, sprechen nicht gerade für die Schlagkraft der Laukschen Truppe. Das ominöse Zellensystem ihrer Untergrundkämpfer im Reichsgebiet existiert nicht. Überhaupt ist Lauks Nazi-Partei mit Sitz in Linken eine fixe Idee ihres Propagandaleiters, der via Luft- und Seepost einen Papiertiger aufbauscht.
Congress shall make no law abridging the freedom of speech,
heißt es in dem First Amendment, dem ersten Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung von 1787, die im Jahr 1791 durch die Bill of Rights ergänzt wurde.
Der Kongress soll kein Gesetz verabschieden, das die Freiheit der Rede einschränkt.
Dass die Auslandszentrale der NSDAP-AO ihren Firmensitz in den USA hat, bietet einen klaren Vorteil: die Legalität. Lauk operiert im Rahmen der US-Rechtsordnung. In den USA ist die Meinungsfreiheit ein ganz elementares Grundrecht, das in seinem Kernbereich, der politischen Rede, nahezu unantastbar ist. Es gilt auch für den Propagandaleiter der NSDAP-AO, mit dem bemerkenswerten Ergebnis, dass aus Freedom of Speech via NS-Versandhandel nach Deutschland Meinungsäußerungsdelikte werden. Das Gefälle zwischen der deutschen und der amerikanischen Rechtsordnung setzte hinter den Strafprozess in Hamburg von Anbeginn ein Fragezeichen. Die Staatsanwälte wurden frühzeitig mit dem für deutsche Verhältnisse geradezu extremistisch anmutenden Freiheitsverständnis der USA konfrontiert. Als sie das FBI ersuchten, die Kundenkartei von Lauk zu beschlagnahmen, stießen sie auf taube Ohren.
Gegenstand der Anklage sind ausschließlich Propagandadelikte, schriftliche Äußerungen, die Lauk in Deutschland verbreitete, unkörperliche Delikte also, Sprache, Zeichen, Symbole. Im Mittelpunkt steht die von Lauk seit 1973 herausgegebene Zeitschrift NS-Kampfruf, Untertitel Kampfschrift der NSDAP-AO. Auf dem Titelblatt prangt der Reichsadler mit Hakenkreuz. Neben der üblichen Zeitangabe, etwa September-Oktober 1994, findet sich, in Klammern gesetzt, eine auf den ersten Blick rätselhafte weitere Zahl. Für 1994 105. Es ist die neue Zeitrechnung der Nazi-Sekte. Lauk und die Seinen leben 1994 im 105. Jahr nach Hitlers Geburt. Richter Bertram hat das Blatt zutreffend charakterisiert.
Der NS-Kampfruf ist eine dürftige Agitationspostille. Ein Gemisch aus alten NS-Schulungsbriefen und Traktaten, aktueller und alter Kriegsberichterstattung, Dolchstoßlegenden und Führerkitsch. Und dem ständigen und zentralen Thema, die Juden und ihre Auschwitz-Lüge. Die Juden, die Juden.
In einer Artikelserie zur deutschen Geschichte, die Ende 1994 unter der Überschrift »Krieg und Holocaust« erscheint, wird die fixe Idee aller Neonazis auf den Punkt gebracht.
Hitler wusste, wer der Feind ist. Das internationale Freimaurerjudentum. Über die angebliche Judenvernichtung gibt es im Grunde nicht viel zu sagen, außer dass dieses Märchen, das nach dem Krieg wie kein anderes verbreitet wurde, um den Nationalsozialismus endgültig und für immer auszuschalten, schlicht und einfach der größte Betrug der Menschheitsgeschichte ist. Erfinder des Erpressungstricks der 6 Millionen waren die alliierten Geheimdienste in Zusammenarbeit mit dem zionistischen Weltkongress.
Im Frühjahr 1995 druckt der NS-Kampfruf einen Durchhalteappell, geschrieben von Lauk selbst.
Solange wie ein Weißer und eine Weiße lebt, muss der Kampf ums Überleben unserer Rasse, der Weißen, fortdauern. Adolf Hitler begann mit 7 Mann. Du weißt nie, welcher Strohhalm den Rücken des jüdischen Kamels brechen wird, welcher Aufkleber oder welche Zeitung neue Mitkämpfer gewinnen, den Lauf der Schlacht umkehren wird. Not ist da, um überwunden zu werden. Probleme sind da, um gelöst zu werden. Feinde sind da, um besiegt zu werden. Juden sind da, um...
Juden sind da, um... Die Auslassungszeichen markieren eine Leerstelle, die jeder Kamerad auf seine Art zu füllen weiß. Man kennt sich aus mit Juden. Höhepunkt der Gehässigkeit und des Zynismus ist eine antisemitische Satire auf die Massenvernichtung und die deutsche Vergangenheitsbewältigung. Im NS-Kampfruf Nummer 112, März-April 1995, jener Ausgabe, die mit einem Leitartikel zum 106. Geburtstag des Führers aufmacht, schreibt ein gewisser Wolf Wagner. Sein Text trägt den Titel »Ein Dokument voller historischer Tatsachen« und ist selbst ein Dokument der Verrohung, der Menschenverachtung.
Bei Renovierungsarbeiten in einem Bochumer Mietshaus wurde Schreckliches entdeckt. Eine der vielen Wohnungen konnte nun zweifelsfrei als ehemaliges konspiratives KZ entlarvt werden. Experten schätzen, dass in der Zwei-Zimmer-Wohnung bis zu 500.000 Menschen gefangen gehalten worden waren. Ein Blick in die Duschkabine lässt Schlimmes ahnen. Die Zahl der hier Vergasten dürfte hoch sein, sehr hoch. Überlebende, die sich gleich nach dem Fund in den Redaktionsbüros der Zeitungen meldeten, berichten, dass in dieser als Duschkabine getarnten Gaskammer bis zu 30 Personen auf einmal ermordet wurden. Einer der Überlebenden führt durch die Zimmer. Er zittert, als er in die Nähe des Kachelofens kommt. Die Tränen stehen ihm in den Augen, als er verrät, dass dieser unscheinbar anmutende Ölofen das schändliche Krematorium war. Man erwägt, aus der Zwei-Zimmer-Wohnung einen KZ-Wallfahrtsort zu machen, zu dem jeder deutsche Schüler einmal gepilgert sein muss, um einen Schulabschluss zu erhalten.
Eine so brutale antisemitische Agitation wie im NS-Kampfruf gibt es nirgendwo sonst. Nirgendwo sonst wird in so perfider Art antijüdische Hetze betrieben. Das ist der entscheidende Antrieb gewesen, sagt Oberstaatsanwalt Klein, alles Mögliche zu versuchen, um diesem Treiben ein Ende zu bereiten.
Am 7. Prozesstag, es ist sehr heiß Anfang Juni und man hat die Roben abgelegt, wird die ermüdende Routine des Leseprogramms, das das Gericht zu absolvieren hat, unterbrochen. Der Vorsitzende, Richter Bertram, macht einen historischen Exkurs, der unversehens den Ernst des Verhandlungsgegenstands ins Bewusstsein zurückruft. Einen kleinen Vortrag hat der Richter vorbereitet. Dem Angeklagten zugewandt erklärt er, was es mit dem Problem der Offenkundigkeit auf sich hat. Eigentlich ist die Sache in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs längst durchgepaukt, sagt Bertram zu Laug. Doch diese Feinheiten des deutschen Prozessrechts können Sie nicht kennen.
Die Feinheiten des deutschen Strafprozesses sehen in Sachen Auschwitz-Lüge so aus. Die Ermordung der europäischen Juden gilt als gerichtsbekannt, das Vernichtungslager Auschwitz als offenkundige Tatsache, mit einer für den Strafprozess entscheidenden Konsequenz. Dem Angeklagten, der strafbaren Unsinn über die deutsche Geschichte verbreitet, ist der Weg des Gegenbeweises abgeschnitten. Entsprechende Anträge der Verteidigung kann das Gericht ablehnen, ohne seine Aufklärungspflicht zu verletzen.
Wir könnten uns die Sache leicht machen, doch der bloße Hinweis auf die Offenkundigkeit, so der Vorsitzende zu Laug mit Ironie, eröffnet dem, welchem das Wort abgeschnitten wird, die Chance, in das Gewand des Geknebelten zu schlüpfen. Und so referiert Richter Bertram aus dem Urteil des Frankfurter Auschwitz-Prozesses. Er konfrontiert den Angeklagten mit dem Bericht, den Rudolf Höss, der ehemalige Kommandant von Auschwitz, in polnischer Haft verfasste. Schließlich kommt er auf den Mann an der Spitze des Terrorapparats zu sprechen, auf Heinrich Himmler, Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei.
Ich meine die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet. Das sagt Ihnen jeder Parteigenosse. Ganz klar steht in unserem Programm drin, Ausschaltung der Juden, Ausrottung machen wir, ha, Kleinigkeit. Und dann kommen Sie alle die braven 80 Millionen Deutschen, jeder hat seinen anständigen Juden, sagt, alle anderen sind Schweine, der ist ein prima Jude.
Posen, 4. Oktober 1943. Ein Auszug aus der Ansprache, die Himmler vor SS-Gruppenführern hielt. Es ist sehr still im Saal, als Richter Bertram Teile dieser Rede zu Gehör bringt.
Und zugesehen, es durchgestanden hat keiner. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu sein, hat uns hart gemacht und ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt.
Lauck ist von diesem Dokument, das die Sittenlehre der SS auf den Begriff bringt, gänzlich unbeeindruckt. Jedenfalls tut er so. Schon während Richter Bertram über den Auschwitz-Prozess oder den Höss-Bericht sprach, schien er ganz vertieft in die Lektüre seiner Prozessunterlagen, von denen er einen dicken Stapel vor sich liegen hat. Jetzt gähnt er, erst hinter vorgehaltener Hand, dann demonstrativ. Er lehnt sich die Augen halb geschlossen zurück, blättert plötzlich wieder sehr geschäftig in seinen Papieren, notiert etwas. Dann beugt er sich nach links hinüber, flüstert seinem Verteidiger etwas ins Ohr, feixt und macht dabei eine Handbewegung, als streiche er die Geige. Jetzt gähnt er wieder, noch ungenierter als zuvor. Solche Feindpropaganda lässt ihn kalt.
Dagegen ist Lauck ganz in seinem Element, sobald es um Fragen der Büroorganisation und Buchhaltung geht. Wie die Beweisaufnahme ergibt, liegt jeder der beschlagnahmten Sendungen ein Empfangsbekenntnis bei. Ja, schön ordentlich geht es zu in der Auslandszentrale der NSDAP-AO. Der Propagandafeldzug, den der Vollzeit-Nazi Lauck mit einigen Aushilfskräften via Luft- und Seefracht gegen das internationale Judentum führt, dieser Postfeldzug wird mit bürokratischer Exaktheit geführt.
Ihre Kennnummer, verpackt am Ankunftsdatum, Inhalt, Zustand der Verpackung.
So lauten die Rubriken des Formulars, das die Empfänger in die USA zurücksenden sollen.
Laucks Versandhandel hat einiges im Programm. Was immer das Herz eines Alt- oder Neonazis begehrt, der letzte Postbote des Führers trägt es aus.
Mini-Plakat mit Hakenkreuz, DIN A5, gummiert, 20 Stück, 10 Mark. Hakenkreuzaufkleber, 100 Stück, 10 Mark. 500 Stück, 30 Mark. 1000 Stück, 50 Mark. SS-Totenkopf-Schlüsselbund oder Halskette, 15 Mark. Hakenkreuzfahne 60x90, 50 Mark.
Dies und vieles mehr findet sich in der Preisliste, die am Ende jeder Ausgabe des NS-Kampfrufs abgedruckt ist, mit Bestellnummern versehen und geordnet nach Rubriken wie Abzeichen, Märsche und Reden auf Kassetten, Bücher und Videos.
SA-Märsche, Folge 1 und 2, jeweils 20 Mark. Adolf Hitler Reden, 3 90-minütige Kassetten, bescheidene Qualität, 20 Mark pro Stück. Der Untermensch, SS-Bilderbuch, Nachdruck im Zeitungsformat, 15 Mark. Die 25 Punkte des Programms der NSDAP, neu kommentiert von Michael Kühnen, 10 Mark. SA-Liederbuch, 48 Seiten, 15 Mark. Reinhard Heydrich, 32 Seiten, 15 Mark. Kleines Judenbrevier, antijüdische Gedichte, 20 Mark. Der ewige Jude, Video in deutscher Sprache, ca. 83 Minuten, 35 Mark.
NS-Fetischisten steigert es offensichtlich das Selbstwertgefühl, wenn sie verbotene Texte und Zeichen horten. Oberstaatsanwalt Klein berichtet aus der Praxis.
Für mich kam hinzu im Laufe der Jahre die immer wiederkehrende Erkenntnis, welch hohen Symbolwert nicht nur der Kampfruf, sondern auch die anderen Dinge haben, die von Lauck bezogen werden können. Sie müssen sich vorstellen, dass Sie also als Strafverfolger, sei es nun als Polizist oder als Staatsanwalt, in die Wohnungen dieser jungen Leute hineinkommen, sich ansehen, wie die dekoriert sind, wie dort die Hakenkreuzfahnen an der Wand sorgfältig aufgehängt sind, wie die Hitlerbüste um die Ecke steht und wie die Hakenkreuzarmbinde dort ist. Das hat einen hohen Stellenwert bei diesen jungen Leuten. Und die gilt es ja auch zu schützen.
Mit Blick auf Laucks Kundschaft zieht Staatsanwalt Bernd Mauruschat eine nüchterne Bilanz.
Mich haben sehr die Bezieher interessiert von dem Material. Und ich denke, dass ich durch die Ermittlungen einen größeren Einblick in die rechte Szene bekommen habe, als ich ihn vorher hatte. Ich will das nicht verharmlosen, aber ich denke, aufgrund dieses Einblicks habe ich eigentlich nicht mehr so große Angst vor dem Rechtsextremismus und bin zuversichtlich und denke, dass die Szene, so wie sie sich mir dargestellt hat, nicht die Gefahr für unsere Demokratie ist und nach derzeitigem Stand auch gar nicht geeignet ist, unser Gemeinwesen umzustürzen.
Nach 12 Verhandlungstagen am 1. August hat das Gericht sein Leseprogramm absolviert. Der Prozess geht dem Ende entgegen. Verteidiger Sieg kapriziert sich auf belanglose Details der Postabwicklung. Er möchte die betagte Zeugin Opal Soltau hören, die eifrigste Helferin beim Postversand. Ihr wird die krakelige altdeutsche Handschrift zugeschrieben, die auf vielen der beschlagnahmten Sendungen zu sehen ist. Mit der Begründung, es kann als wahr unterstellt werden, dass der Angeklagte nicht jede einzelne Sendung selbst verpackt hat, lehnt das Gericht entsprechende Beweisanträge ab. Hans-Otto Sieg hadert mit der Tatsache, dass die Beweisaufnahme zwar sehr umständlich und schwerfällig ist, aber auf ein Ergebnis zusteuert, das sein Mandant als letzter bestreiten würde. Lauck ist die zentrale Figur im Papierkrieg der NSDAP-AO.
Am 14. Verhandlungstag, da die Plädoyers anstehen, beginnt sich die Pressebank wieder zu füllen. Der Zuhörerraum, schon lange nicht mehr durch Panzerglas abgesperrt, bleibt dagegen weitgehend leer. Staatsanwalt Mauruschat plädiert als Erster. Der Angeklagte ist überführt, keine Frage. Und er ist kein harmloser Spinner, sondern ein gefährlicher Hetzer. Sein Schweigen vor Gericht darf darüber nicht hinwegtäuschen, warnt der Anklagevertreter. Er glaubt, der Mord beginne mit dem bösen Wort. Das böse Wort bereite unterschwellig den Boden für eine bestimmte Einstellung, aus der heraus es wiederum möglicherweise zu Gewalttaten komme.
Der Drahtzieher solcher Kampagnen gehört zweifellos hinter Gitter. Fragt sich nur, für wie lange?
Sagt Staatsanwalt Mauruschat. Und jetzt, nach anderthalb Stunden, wird es spannend. Gary Lauck soll für 5 Jahre ins Gefängnis. Einen Tag später plädiert Verteidiger Sieg.
Für mich besteht das zentrale Problem darin, dass Herr Lauck während der Tatzeit, sage ich jetzt mal etwas abgekürzt, Deutschland nicht betreten hat, nur in USA war, amerikanischer Staatsbürger ist, nur auf Bestellung hierher geliefert hat und er in USA nichts gemacht hat, was dort die Gesetze verletzt.
Verteidiger Sieg beantragt daher Freispruch. Zum Schluss wird er ein bisschen pathetisch, beschwört den politischen Hintergrund des Verfahrens und orakelt, man werde ja sehen, ob das Hamburger Landgericht Rechtsprechung oder Rechtbrechung praktiziere. Auf dem Gerichtsflur gibt der Verteidiger zu erkennen, dass er mit einer Strafe unter 4 Jahren schon ganz zufrieden wäre. Ob sein Mandant einen fairen Prozess bekommen habe.
Das ist ein bisschen schwierig. Das kommt darauf an, was Sie unter fair verstehen. Ich will zwar so sagen, das Gericht war bemüht, alle Komplikationen hier zu vermeiden und das möglichst einfach abzuwickeln. Möglicherweise, weil schon ein bestimmtes Ergebnis im Kopf hat.
Für den Verteidiger steht außer Zweifel, dass das Gericht von vornherein entschlossen war, Lauck zu verurteilen.
Give him a fair trial and then hang him, sagen die Amerikaner.
Yeah.
So ist das hier abgelaufen.
Und Lauck, was erwartet er? Beim Haftbesuch des niederländischen Journalisten Van den Brink mimt er den Maulhelden. Er kokettiert mit der Todesstrafe, ganz so, als stünde er vor dem Volksgerichtshof seines geliebten Nazistaats.
Das Regime in Bonn hat diese Schlacht politisch, moralisch und im Angesicht der Geschichte schon verloren, unabhängig von der Strafe, die sie mir geben werden. Am schönsten wäre es, wenn ich die Todesstrafe bekäme. Propagandistisch wäre es wirklich das Allerbeste, wenn sie mich hier totschießen würden. Für mich persönlich ist das natürlich nicht so angenehm, aber es geht ja nun mal um die Bewegung.
Am Morgen des 22. August, dem 16. Verhandlungstag, ist der Gerichtssaal wieder so voll wie zu Beginn des Prozesses. Gut 30 Presseleute sind gekommen, doch nur 7 Zuhörer, darunter wohl der eine oder andere Zivilpolizist. Auch die Fernsehteams sind wieder da wie am ersten Tag. Pünktlich um 9.30 Uhr tritt das Gericht ein. Diesmal winkt Richter Bertram nicht ab mit den bekannten Worten »Guten Morgen, bitte bleiben Sie sitzen«. Das Urteil wird im Stehen verkündet.
Im Namen des Volkes. Der Angeklagte Gary Lauck wird wegen Volksverhetzung, Aufstachelung zum Rassenhass, Verbreitung von Propagandamitteln und der Verwendung von Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt. Die Untersuchungshaft und die in Dänemark erlittene Haft werden auf die erkannte Strafe angerechnet. Sämtliche Exemplare der Ausgaben Nummer 107 bis 112 des NS-Kampfrufs werden eingezogen. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz.
Dem folgt, wie es üblich ist, die mündliche Begründung. Richter Bertram liest sie, wohlpräpariert, weitgehend vom Blatt ab. Tat und Täter erfahren eine ausführliche und ausgewogene Würdigung. Den Lebensweg des Angeklagten skizziert der Richter nicht ohne Einfühlung. Da ist von den Integrationsproblemen des Enkels deutschnationaler Einwanderer die Rede, von der Hitlerverehrung der Eltern, von einem Element biografischer Schicksalhaftigkeit. Das ist differenziert und lässt alle Klischees vom Nazi-Monster hinter sich. Dabei fällt kein falsches Wort, keines, das auf eine Verharmlosung des Angeklagten hindeutet. Eine sachlich nüchterne, politisch aufgeklärte Urteilsbegründung.
Nach einer guten Stunde schließt der Vorsitzende, ein wenig unvermittelt und leise.
Strafzumessung ist keine Mathematik, sondern hat es mit durchaus heterogenen Elementen zu tun. 4 Jahre sind alles in allem das richtige Strafmaß. Das ist unsere Überzeugung.
Plötzlich ist der Prozess zu Ende. Es dauert einige Sekunden, bis das im Saal ankommt. Da bricht aus der Stille, noch ehe sich die Ersten erheben, ein Geschrei hervor, die klagende, wütend erregte Artikulation kaum verständlicher Laute.
Gary Lauck ist aufgesprungen, findet seine Sprache wieder. Zum Publikum gewandt schreit er irgendetwas von einer empörenden Strafe für einen amerikanischen Staatsbürger. Auf Deutsch und mit schriller, brüchiger, sich überschlagender Stimme. Alle starren gebannt auf den Angeklagten, der nach dem ersten Verhandlungstag so lange in Schweigen abgetaucht war. 2 Justizwachtmeister treten auf ihn zu, ergreifen seine Arme. Sie zerren den großen, schreienden Mann in Richtung jener unscheinbaren Tür, hinter der sich der Gang zur Untersuchungshaftanstalt verbirgt. Lauck winkelt verkrampft die Arme an und ballt die Fäuste. Doch es kommt zu keinerlei Gerangel. Womöglich ist sein letzter Auftritt kalkuliert. Ein Skandal und andere Wortfetzen sind noch zu hören. Kurz bevor die Tür hinter ihm ins Schloss fällt, ruft er trotzig in den Saal: Der Kampf geht weiter.
Am Fuß der Stufen, die vom Saal auf den Gerichtsflur führen, lauern Reporter und Fernsehleute, die Kameras und Mikrofone im Anschlag. Verteidiger Sieg tritt aus dem Saal. Es hätte schlimmer kommen können, sagt er erleichtert, um sich sodann empört zu zeigen.
Die können doch nicht in die Urteile reinschreiben. Er hat in den USA eine Kanone aufgestellt und hat mit der Propagandamaterial nach Deutschland geschossen. Das ist doch keine juristische Tatbeschreibung. Das können Sie als Journalist schreiben, ja, oder in irgendeinem Buch, aber nicht ein juristisches Urteil.
Rolf Baumgarten dagegen, freier Journalist aus Hamburg, der für die Israel-Nachrichten berichtet, eine kleine deutschsprachige Tageszeitung, die in Tel Aviv erscheint. Rolf Baumgarten ist beeindruckt, wie penibel, korrekt, wie fair der Prozess geführt worden sei. Das Urteil, sagt er, lässt sich meinen Lesern in Israel vermitteln.
Ich halte dieses Strafmaß von 4 Jahren für ein Symbol, und zwar für ein ganz seriöses Symbol. Und ich hoffe darauf, dass dieses Urteil revisionsfest ist und dass es Wirkung zeigt bei Nachahmern.
Für den Korrespondenten der Israel-Nachrichten und nicht nur für ihn, steht die Verantwortlichkeit von Lauck fest.
Die Pikanterie liegt eigentlich daran, dass hier ein Deutschstämmiger aus den Vereinigten Staaten, also ein Deutscher in der Diaspora, wie sich dieser Pseudo-Arier da versteht, der Täter ist. Aber die Wirkung seiner Tat, die ist ja hier.
Das bestreitet Verteidiger Sieg vehement. Lauck mag Chef der NSDAP-AO sein, aber mit deren Propaganda habe er, rein juristisch, nichts zu schaffen.
Ich habe den Eindruck, die meisten Leute, auch die Journalisten, begreifen nicht, worum es eigentlich hier geht, juristisch. Das ist so. Mir geht es hier sowieso nur um Recht und Gesetz, ja, nichts anderes. Und das, was hier gesagt worden ist, mag vielleicht so ein bisschen gesundes Volksempfinden sein, ja. Aber ob das juristisch korrekt ist, das ist die Gretchenfrage.
Zum Verwirrspiel mit den Tatorten USA und Deutschland, das Verteidiger Sieg vor der Presse weidlich auskostet, heißt es später in der schriftlichen Urteilsbegründung klarstellend: Eine Tat gelte auch dann als in Deutschland begangen, wenn dort ihre Wirkung eintrete.
Die Tat des Angeklagten bestand darin, dass er seine Propaganda über den Ozean nach Deutschland sozusagen hinüberpumpte, den Strom der Post nie versiegen ließ um damit in Deutschland die Wirkung hervorzurufen, die der Volksverhetzungsparagraf beschreibt.
Im Urteil hat sich das Gericht auch der zentralen Frage gestellt, wie gefährlich Laucks Propaganda denn realistischerweise einzuschätzen ist.
Weit an der Spitze derer, die Lauck für einen besonders gefährlichen Zeitgenossen halten, steht er selbst. Er schätzt den Grad seiner Wirksamkeit deshalb so hoch ein, weil er überzeugt ist, in seinen Pamphleten nur das auszusprechen, was ein Durchschnittsdeutscher ohnehin für wahr und richtig hält, jedenfalls im Stillen denkt. Was der Deutsche mithin sagen und tun würde, wenn nicht das verjudete Bonner Verratsregime mit seinen Polizisten, Staatsanwälten und Richtern ihn daran hinderte. Diese verbohrte Realitätsblindheit, birgt sie allein schon für die Harmlosigkeit des Propagandisten? Laucks Machtergreifungsfantasien verdienen in der Tat keine Aufmerksamkeit. Sie sind leere Fantastik. Aber damit ist das Thema nicht erschöpft. Hasspredigt und Hetze mit ihrem Appell an den Schweinehund müssen unter ihrer Dürftigkeit keineswegs leiden. Im Gegenteil, Hass pflegt sich der Parolen, keiner Argumente zu bedienen. Und Parolen sind es, die Lauck liefert. Darin liegen Gefahr und Gewicht.
Hasspredigt und Hetze können also ein gesellschaftliches Klima schaffen, das für Minderheiten gefährlich ist. Dumpfe Vorurteile und Ressentiments können sich aus geringfügigem Anlass entladen.
Es gibt allerdings keine empirisch nachweisbare Wechselwirkung zwischen Hetze und Gewalttaten. So folgt der Urteilspassage, in der die Gefahr beschworen wird, eine realistische, ungewöhnlich offen formulierte Einsicht.
Über Grenzen, Größen und reale Wirkungen aber weiß keiner genaues. Ob sich ohnehin kriminelle Gruppen mit dem NS-Kampfruf und seinen Emblemen schmücken, oder ob diese Propaganda einschlägige Kriminalität hervorruft oder, wie vermutlich höchst komplexe, Interdependenzen verlaufen, das bleibt ein weites Feld der Spekulation.
Im Gespräch unterstreicht Richter Bertram, wie schwierig es ist, auf ungesicherter Grundlage ein angemessenes Urteil zu fällen.
Lauck, und das hat das Gericht im Urteil ausgesprochen, ich wiederhole also nur, was ich als Vorsitzender des Gerichts gesagt habe, Laucks Propaganda in Deutschland ist gefährlich. Wie schädlich sie effektiv ist, ist eine andere, schwierig zu beurteilende Frage. Und wie man den Grad der Gefährlichkeit im Einzelnen einschätzt, ist auch sehr schwierig zu bestimmen. Das Gericht hat sich dort auch nicht mit übermäßiger Präzision ausgedrückt, weil es das nicht konnte.
Ist das ein mildes, ein hartes, ein angemessenes Urteil?
Die vorherrschende Reaktion war Genugtuung und Zustimmung. Von Innenminister Kanter bis zu den Grünen. Die Leitartikler sahen keinen Anlass für Justizkritik. Die Strafe hat er verdient, kommentierte die Frankfurter Rundschau. In der Süddeutschen Zeitung hieß es anerkennend:
Das Hamburger Landgericht hat das Großmaul mit amerikanischem Pass, ohne viele Umstände zu machen, verurteilt.
Man mag Genugtuung darüber empfinden, dass Gary Lauck 4 Jahre bekommen hat. Man sollte allerdings keine Illusionen über den kriminalpolitischen Nutzen des Urteils hegen. Ob potenzielle Täter abgeschreckt werden, steht dahin.
Oder liegt der Nutzen solcher Prozesse in ihrer außenpolitischen Signalwirkung? Gefragt, wie hoch die Bedeutung der Außendarstellung anzusetzen sei, antwortet Oberstaatsanwalt Klein.
Das mögen Sie ermessen aufgrund der Reaktionen, die wir bekommen haben, dass sich zum Beispiel der Jüdische Weltkongress sehr positiv geäußert hat über dieses Verfahren und das Ergebnis in einem Schreiben an den Hamburger Bürgermeister. Das sind die Stimmen ausländischer Journalisten, die wir gehört haben. Insgesamt kann es der Bundesrepublik nicht schaden, so ist meine Meinung, dass man weiß, dass wir hier erhebliche Anstrengungen unternehmen, die Verbreitung solchen Schriftmaterials zu unterbinden.
So läge denn, zugespitzt formuliert, die Bedeutung des Urteils nicht darin, Leute wie Lauck zu bessern, sondern vielmehr darin, vor aller Welt die Besserung derjenigen zu unterstreichen, welche strafen.
Man kann eine Idee nicht mit Gewalt unterdrücken. Eine Idee kann man nur mit einer besseren Idee schlagen. Es wird denen nie gelingen, uns mit Repressionen unterzukriegen, auch schon, weil wir weltweit aktiv sind.
So spricht keiner, den im Laufe eines monatelangen Strafprozesses ein neuer Gedanke gestreift hätte. Einer wie Lauck ist geistig arretiert, wie es im Urteil heißt. Er sitzt im Gefängnis seiner ideologischen Verstiegenheiten. Und darin wird er eingesperrt bleiben, lebenslänglich, auch wenn sich für ihn spätestens im März 1999 die Tore des Hamburger Gefängnisses öffnen. Allenfalls die Todesstrafe, mit der er so gratis mutig kokettiert, könnte ihn von seinem rastlosen Tun, von seiner Führeranhänglichkeit erlösen.
Lauck wird also weitermachen. Das steht fest und ist nicht das eigentlich Spannende an diesem Fall. Die eigentlich spannenden Fragen haben seine Gegner zu beantworten. Wie also steht es um jenes Deutschland, das Lauck mit einer Wiederauferstehung des Dritten Reiches beglücken will? Sollen gegen immer neue, subtilere Gehässigkeiten immer neue, subtilere Paragraphen erfunden werden? Oder werden Neonazis eines Tages in Fußgängerzonen Mein Kampf-Fall bieten, von der Polizei unbehelligt und von Passanten leidlich ignoriert oder auch mal angespuckt? Wie also hält es die Deutsche Republik im Umgang mit Neonazis?
Der Fall des Amerikaners Lauck rührt an Grundfragen des Selbstverständnisses einer Nation, die nach Hitler im Schatten eines beispiellosen kollektiven Verbrechens leben muss. Lauck aktualisiert mit jedem seiner läppischen Druckwerke, wenn nur das Hakenkreuz darüber prangt, das traumatische deutsche Thema. Daher sind Leute wie er, was die Meinungsfreiheit anbelangt, der Ernstfall schlechthin. Der Ernstfall für die praktische Bewährung der Freiheit in Deutschland.
Das Dilemma ist quälend und nicht zu lösen, ohne eine der beiden Lehren aus der Geschichte zu missachten. Entweder die Demokratie oder den Antinazismus. Der Preis der Rücksicht auf die in Deutschland lebenden Juden ist es, gewisse traditionelle Elemente des liberalen Rechtsstaats aufzugeben. Der Preis der ungeteilten Freiheit ist es, die Gefühle einer Minderheit zu verletzen, die von Deutschen beinahe vollständig vernichtet worden wäre.
Gegen Ende des Prozesses traf ich die Journalistin Barbara Demick, Mitarbeiterin des Philadelphia Inquirer. Was denkt man in Amerika über den Prozess, der hier in Deutschland gegen den US-Bürger Gary Lauck geführt wird, wollte ich wissen.
Obviously in the United States, people don't approve of him either. They would love to see him in jail. They don't.
In den USA ist es so, dass die Leute ihn weder mögen, noch ihn um jeden Preis im Gefängnis sehen wollen. Sie halten es nicht für wert, dafür die Freiheit der Rede einzuschränken. Ich denke aber, für die Amerikaner ist es sozusagen die perfekte Lösung, wenn er für seine Taten in Deutschland vor Gericht gestellt wird. Es ist tatsächlich so, dass unter dem First Amendment der Verfassung der Vereinigten Staaten die Freiheit der Rede umfassend geschützt ist. Es hat sogar berühmte Fälle gegeben, wo Bürgerrechtler sich für Neonazis eingesetzt haben. Nicht, weil sie sie etwa mögen oder gar unterstützen, sondern weil sie das Recht der freien Rede über alles setzen.
Wohl der berühmteste jener Fälle, auf die Barbara Demick anspielt, ist der Skokie Case. Er trägt den Namen eines Ortes bei Chicago. Im Frühjahr 1977 verbot die Polizeibehörde von Skokie eine provokatorische Demonstration der National Socialist Party of America. Mitglieder dieser legalen Nazi-Partei hatten angekündigt, sie wollten in SA-Uniform und unter der Hakenkreuzfahne durch die 70.000 Einwohner zählende Stadt marschieren, in der damals 45.000 Juden lebten, darunter 3.000, die dem Mordprogramm der Nazis entkamen. Der brisante Rechtsstreit ging durch alle Instanzen, übrigens mit Unterstützung der American Civil Liberties Union. Die liberale Bürgerrechtsorganisation kostete das radikale Eintreten für die Freiheit der Neonazis fast ein Fünftel ihrer Mitglieder. Am Ende gab das oberste Gericht der USA, der Supreme Court, den Bürgerrechtlern und den Neonazis Recht. Freedom of Speech, wie es nach dem First Amendment der Verfassung garantiert ist, schütze auch den friedlichen Aufmarsch von Hakenkreuzlern, urteilten die Verfassungsrichter.
Ein spektakulärer Rechtsfall aus den USA. Welche Empfehlung hat Barbara Demick für Deutschland und den Umgang mit seinen Neonazis?
That's really something for the Germans to decide. I think every society has to make its own decision about balancing.
Das müssen die Deutschen selbst entscheiden. Ich denke, jede Gesellschaft muss selbst entscheiden, wie sie die Balance halten will zwischen der Freiheit der Rede auf der einen Seite und Höflichkeit und Zivilisiertheit auf der anderen Seite. Also dem Bemühen um eine Gesellschaft, in der nicht der eine zum Hass gegen den anderen aufstachelt. Selbst in den USA wird das immer wieder diskutiert. Sollten diese Leute wirklich frei ihre Meinung äußern dürfen? Man hat das in diese Richtung entschieden, nicht zuletzt, weil wir befürchten, sie könnten sich eher zu einer Bedrohung entwickeln. Sie könnten gar zu Mördern werden, wenn man sie stoppt oder ins Gefängnis bringt. Vielleicht ist das auch in Deutschland ein Problem. Ich weiß es nicht.
Kann man sich das auch für Deutschland vorstellen? Die vollen Bürgerrechte für Neonazis. Oberstaatsanwalt Dietrich Klein mag sich mit keiner Rechtsordnung anfreunden, die Laug und Konsorten gewähren ließe.
Das ist eindeutig der Bereich, den wir auch in Zukunft besten Gewissens nicht hinnehmen werden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Betroffenen, und das sind ja vorzugsweise auch unsere jüdischen Mitbürger, und ich denke jetzt an eine Podiumsdiskussion in der jüdischen Gemeinde in Hamburg, an der ich teilgenommen habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Betroffenen sich in absehbarer Zeit oder überhaupt in Zukunft damit abfinden werden, dass solche Äußerungen, wie Laug sie verbreitet, Juden sind dazu da, zu ergänzen war, vergast oder vernichtet zu werden, dass sie damit werden ihren Frieden machen können. Das halte ich für ausgeschlossen, auch in Zukunft. Ich kann mir keine Rechtsordnung vorstellen, die ich vertreten möchte, die so etwas zulässt.
Und in 30 oder 50 Jahren? Im Urteil klingt an, es sei eine behutsame Annäherung an den amerikanischen Stand der Freiheit denkbar.
Die amerikanische Rechtslage lenkt das Auge auf Unterschiede, die es zwischen rechtsstaatlich liberalen Staaten gibt. Unterschiede, die zwar überzeugend begründbar sind, die aber doch zu ständiger Prüfung nötigen, wie weit Verbote dort, wo andernorts Freiheit herrscht, unerlässlich oder noch vernünftig sind.
Wären dann eines Tages Neonazis selbst in Deutschland ein Fall für den politischen Meinungskampf und kein Fall für die Strafjustiz? Richter Günther Bertram kann sich das emotional nicht vorstellen. Da gäbe es, Jahrgang 1933 und ehemaliger HJ-Pimpf, eine Barriere aus seiner Biografie. Aber
im Prinzip würde ich das schon für wünschenswert halten, dass ein Zustand kommt, ein Zustand eintritt, wo sich ein solches relativ friedliches Zusammenleben ohne Staatsanwalt und Gericht ergibt, wo man, wie man immer häufig sehr phrasenhaft sagt, politisch damit umgeht.
Nach kurzem Zögern setzt er hinzu, wenn man das wirklich kann, wenn die Gesellschaft diese Reife erlangt, wäre das erfreulich.